Ostern und Weihnachten sind Feste, die was einbrachten. Nur am Pfingsten sind die Geschenke am geringsten. Also dieser Spruch von Bertolt Brecht mag natürlich für weltliche Dinge zutreffen. Na, wir haben an Weihnachten schöne, verpackte, bunte Geschenke. Und an Ostern gibt es auch Geschenke, vielleicht noch ein Geld dazu von der Oma und Opa. Lecker Schokolade, na, den Weihnachtsmann und eben den Osterhasen. Ich habe noch nie was von einem Schoko-Pfingstochsen oder so gehört. Na, also das fehlt wohl noch. Na? Vielleicht haben wir jemanden jetzt auf die Idee gebracht. Nun gut, ich möchte mit euch heute zusammen anschauen, was Pfingsten damals bedeutet hat und was es aber auch für uns heute bedeuten kann. Und dazu möchte ich mit euch zunächst mal dieses Pfingstereignis noch mal genauer anschauen. Ich lese dazu aus der Apostelgeschichte, eben zunächst im ersten Kapitel haben wir den Bericht. Ihr seht es dann auch mit an der Wand. Im ersten Kapitel ab Vers 8. Jawohl, jetzt kommt's. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Zunächst mal, das war das, was uns jetzt hier berichtet wird in der Zeit nach Ostern. Na, Auferstehung Jesu, innerhalb der 40 Tage zeigt er sich immer wieder den Jüngern und dann an Himmelfahrt diese Botschaft. Dann nochmal 10 Tage weiter sind wir bei Pfingsten. Und im Kapitel 2 lesen wir dann, und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie ein gewaltiger Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen, in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Nun, ihr könnt ja mal beim Nachbar einfach mal drüber schauen, ob da sich was züngelt, ja, in den Feuerzungen. Ganz so spektakulär wie damals ist es heute nicht mehr. Aber kraftvoll genauso gut. Und das möchte ich mit euch eben mal anschauen. Zum einen eben, wir sind am Pfingstfest im jüdischen Kalender an Shavuot. Das ist das Wochenfest oder auch Erntefest, wie es bezeichnet wird, weil dort die Israeliten Dank sagen für die Ernte des ersten Weizens. Wir machen es immer so ein bisschen am Ende des Erntedank, die fangen mit den ersten Früchten an. Und letztendlich ist es eben 50 Tage nach dem Pesachfest, also bei uns nach Ostern. Griechisch eben Pentekoste, Pente, also der 50. Na, der 50. Tag. Interessant ist natürlich auch, dass man nicht nur die Ernte feiert, sondern man feiert auch den Empfang der 10 Gebote. Und es liegt jetzt einfach nahe, dass man sagt, Jesus, Gott, Heiliger Geist, wollte dieses Fest eben hernehmen, um zu deuten, es ist etwas Neues, eine neue Qualität bekommen. Wir haben die 10 Gebote als Leitplanken, als Leitlinien für das Volk Israel und jetzt soll aber nochmal neu ausgegossen werden, diese Liebe, die auch zum Erfüllen der Gebote notwendig ist, in unsere Herzen und nicht nur auf das Volk Israel begrenzt, sondern für jeden zugänglich, der sich zu Jesus bekennt. Dort haben wir auch schon in Hesekiel, im Propheten, eben die Vorausdeutung, ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist geben und will ihnen das steinerne Herz wegnehmen, aus ihm Leib und ihnen ein fleischernes Herz geben. Diese Kraft, dass uns Gott zum Wollen, auch die Kraft zum Vollbringen bringt, das feiern wir mit an Pfingsten. Nun, heute ist ein Predigttext eigentlich vorgegeben aus dem Johannesevangelium und wir wollen mal schauen, ob hier auch die Pfingstsituation beschrieben ist. Ihr wisst ja, wir haben das Jahresmotto All you need is love. Alles, was du brauchst, ist Liebe, beziehungsreich leben. Wir gehen durch das Johannesevangelium durch. Und dort ist halt so, dass wir schon an Ostern ein bisschen gesprungen sind. Und jetzt am Pfingsten haben wir sozusagen die letzten beiden Kapitel aus dem Johannesevangelium. Wir wollen einfach mal vergleichen, inwiefern hier auch von Pfingsten die Rede ist. Ich lese aus Johannes 20, ab Vers 19, das Kapitel ist überschrieben mit die Vollmacht der Jünger. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus aber zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Klingt auf den ersten Blick ein bisschen anders. Ich habe zuerst wahrgenommen, fürchte dich nicht. Zweimal wird es genannt. Ich meine, es kommt so ein Geist mitten in eine verschlossene Tür und dann ist er doch nicht Geist. Er ist anfassbar, er ist greifbar. Und da würde man natürlich erstmal erschrecken. Und darum, Jesus sagt als erstes, erschrecke nicht. Und die Jünger kannten ihn an den Malen. Wie das mal mit unserem Auferstehungsleib sein wird, da kann man noch ein bisschen spekulieren, aber interessant ist, dass Jesus erkennbar war an seinen Wundmalen, die geblieben sind. Als zweites sehe ich Geist einblasen. Das ist ein bisschen anders als in der Pfingstgeschichte erzählt. Müssen wir noch mal genau überlegen, woher das kommt, was das sein kann. Und das dritte ist mit diesem Sündenerlassen. Daran möchte ich dann zum Schluss eingehen. Ich kann ja selber klicken, genau. Nun, uns wird im Johannesevangelium, werden hier uns zum Schluss drei Berichte genannt, wie sich Jesus nach der Auferstehung gezeigt hat. Das erste ist eben dieser Bericht hinter verschlossenen Türen. Den finden wir auch in anderen Evangelien, nicht mit dem Heiligen Geist einblasen, aber auch so, dass es sich zu erkennen gibt. Dann haben wir bei Johannes allein die Situation, dass Thomas, der Jünger, der damals nicht dabei war bei der ersten Erscheinung, gezweifelt hat, dass sie den Herrn gesehen haben. Und er 8 Tage später, wenn sie wieder versammelt sind, erscheint er auch dem Thomas. Ich glaube, er hat es gar nicht gebraucht, die Wunden in seine Seite zu legen. Er hat ihn dann schon als Herrngott bezeichnet. Und das dritte ist dann diese Szene beim Fischen, wo es auch daran erinnert wird, wie er damals die Jünger berufen hat, Petrus zum Menschenfischer auserkoren hat. Und dann hat es bei ihnen auch nochmal geschnackelt. Es ist der Herr, der sie da beim Fischen wieder sieht. Diese drei Sachen sind nur bei Johannes beschrieben. Und es wäre jetzt schon ungewöhnlich, wenn hier eine Vorwegnahme des Pfingstereignisses bezeichnet wird. Dass Pfingsten, diese Ausgießung, also zu dem Fest damals bewusst so gemacht wurde und auch nach der Pfingstpredigt von Petrus heißt es, dass 3000 Menschen zum Glauben kamen. Das war wirklich dieser Startpunkt der Geburtsstunde der Kirche auch. Das ist klar, dass das was Herausgehobenes war. Hier scheint es so zu sein, als ob es eher eine Vorwegnahme von dem ist, was kommen wird. Dass man eben gesendet wird mit dem Heiligen Geist zu tun, was Gott einem aufgetragen hat. Wir können uns dazu auch nochmal anschauen in Kapitel 16, Vers 7, wie Jesus auch schon berichtet, was der Heilige Geist alles tun wird. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn euch senden. Also ganz klar, Jesus sagt, wenn ich weg bin, kommt ein Stellvertreter, ein Tröster, ein Beistand zu euch, der für euch eintritt. Also dort dann später zu sagen, damals wurde schon voll der Heilige Geist ausgeblasen, passt nicht mit dieser Deutung zusammen, dass wenn Jesus weggeht, wir einen Tröster, einen Stellvertreter haben werden. Ein zweites Indiz ist eben, dass die drei Evangelien, in denen die sind geschrieben worden, so 55 bis 65 nach Christus, auch die Apostelgeschichte in etwa in diesem Bereich, das Johannesevangelium erst später, so ca. 90 nach Christus, und dort wohl mit einigen Details, die vorher nicht beschrieben wurden, wollte man hier nochmal gewisse Nuancen verdeutlichen, so wie die Hochzeit zu Kana auch nur dort beschrieben wird. Also daher würde ich auch vorschlagen, wie viele Ausleger, dass dieser Text in Johannes nicht die Vorwegnahme vom Pfingsten ist, sondern eine Hindeutung, wie es dann eben ein paar Tage später kommen wird. So viel zur Vorrede und dass wir eben auch auf unseren Text mit eingehen. Ich möchte mit euch aber jetzt nochmal genauer angucken, was denn dieser Heilige Geist ist und was er für uns eben bedeuten kann. Nun, zunächst mal Heiliger Geist, die zwei Wörter. Geist, wenn wir uns anschauen, etwas Unsichtbares. Wir reden jetzt nicht hier von diesen Gespenstern, die irgendwo auf der Burg sind oder so, sondern eine unsichtbare Person und eben heilig meint zunächst mal zu Gott gehörig, vollkommen, abgesondert, zu Gott gehörig. Also Heiliger Geist taucht schon auch im Alten Testament auf. Und dort heißt es zum Beispiel im 1. Mose, lasst uns Menschen machen. Gott spricht schon hier in einer Mehrzahl. Und daran erkennen wir schon diese Dreieinigkeit, dass es eben mehrere sind, die da beteiligt sind. Jesus selber spricht auch immer, ich bin eins mit dem Vater. Und die Person des Heiligen Geistes entdecken wir auch schon im Schöpfungsbericht. Dort heißt es, der Geist schwebte über dem Wasser. Und dieses Wort schweben meint im Hebräischen eher so dieses, wie ein Adler schützend über dem Horst kreist. Also nicht so eine unpersönliche Kraft, die so irgendwie so wabbert. Wir sind da ja ein bisschen mit diesen ganzen Superheldengeschichten und mit Star Wars und so weiter ein bisschen in die falsche Ecke gedrängt worden. Was Geist bedeutet, ist eine Person, die sozusagen schützend wacht und beteiligt ist am Schöpfungsakt. Und das ist eben ein Geheimnis dieser Dreieinigkeit und man hat versucht, es irgendwie zu fassen. In einem Kirchengemälde wurde das mal versucht, eben darzustellen. Gott Vater, in dem Fall eben eher die rechte Person, Gott Sohn, ja, die den gleichen Mantel anhaben, sozusagen reingeschlupft sind in die Ärmel mit Heiligen Geist, sozusagen in der Mitte. Also drei Personen und doch eins. Ich habe mal ein Bild gehört von dieser Dreieinigkeit, das gefällt mir auch ganz gut, wenn man sagt, das ist wie beim Wasser. Na, wir haben drei Aggregatzustände, fest, flüssig, gasförmig. Es ist immer noch Wasser. Es ist das Gleiche. Es zeigt sich nur in unterschiedlichen Facetten. Und so wird uns eben auch der Geist vorgestellt im Alten Testament als der Ruach, der Wind, der Hauch. Haben wir auch wieder die Verknüpfung zu Jesus haucht die Jünger an, im Sinne von, dass ihnen aufgeht, es geht jetzt hier um diesen Heiligen Geist. Und im Neuen Testament wird uns der Heilige Geist vorgestellt als der Paraklet, also im Griechischen der Tröster, der Beistand. Wörtlich heißt es eben herbeirufen. Es ist also derjenige, wenn wir ihn brauchen, ist er da. Jesus sagt auch mal, ihr braucht also keine Angst haben, wenn er vor Gericht kommt. Der Heilige Geist wird für euch eintreten. Er wird uns die Worte eingeben. Also dort ist ganz klar, dass es eben dann, wenn wir ihn brauchen, es gibt keine Vorschusslorbeeren, aber wenn wir ihn brauchen, ist er da. Und vielleicht wird es jetzt noch ein bisschen klarer, dass wir beim Heiligen Geist nicht von einer unpersönlichen Kraft sprechen, die wir also sozusagen verfügbar machen können für unsere Anliegen. Nein. Der Heilige Geist ist Gott selber und er hat verschiedene Aufgaben. Ich habe mal ein Bild gehört, wo einer gesagt hat, na ja, das ist doch beim Glauben so, das ist wie ein Auto und das Benzin ist dann der Heilige Geist. Und wenn ich nicht so schnell fahre, dann habe ich halt nicht so viel Geist, kann ich ja nichts dafür. Hinkt ein bisschen das Bild, weil ich denke, wenn wir dieses Bild vom Auto vielleicht gebrauchen wollen, würde ich eher dazu tendieren. Wir sind ein Solarauto. Ja? Wir sind ausgerüstet worden mit allem, was wir brauchen zum Fahren. Also auch wenn wir uns bekehrt haben, den Heiligen Geist in uns haben können, dann kann die Liebe Gottes, die Gnade, kann uns die Kraft geben, in Bewegung zu kommen. Aber das geht nur, wenn wir uns eben immer wieder neu Gott aussetzen. Dieser Liebe, dieser Kraft sozusagen. Und dieses Auto hat keinen Akku. Jesus spricht mal davon, dass wir täglich unser Kreuz auf uns nehmen müssen. Also dass wir jeden Tag neu wieder zu Gott kommen und sagen, Herr, schenke du mir alles, was ich brauche für den Tag. Und dann können wir neu diese Kraft in Anspruch nehmen und sind zum Dienst bereit. Nun, wie bekomme ich den Heiligen Geist? Im Alten Testament ist berichtet, dass zeitlich bestimmte Personen den Heiligen Geist bekamen. Propheten, Könige. Wir erinnern uns an Saul, dem er auch wieder mal genommen wurde, um David dann zu geben. Es wurden für bestimmte Aufgaben wurde der Heilige Geist gegeben. Na, die Arbeiter an der Stiftshütte zum Beispiel, dort hat man den Kunsthandwerkern, der Heilige Geist hat ihnen sie befähigt, hier eine besondere Leistung zu bringen. Auch der Richter Gideon wurde für seine Tätigkeiten mit dem Heiligen Geist bestärkt. Im Neuen Testament haben wir natürlich zum einen das Pfingsten als ein Ereignis, aber in der Tradition der neuen Gemeinden dürfen wir auf folgendes Wort vertrauen. In Epheser 1,13 lesen wir eben folgendes. Ja. Dort ist uns die Zusage gegeben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und wir lesen dann auch im 1. Korinther, dass wir eben der Tempel des Heiligen Geistes sind, dass er in uns wohnt. Und das ist doch eine gute Nachricht für uns heute. Das heißt, sobald du dich bekehrt hast zu dem Herrn Jesus, ihm deine Schuld gebracht hast, bekannt hast, dass du bislang von ihm weggelaufen bist, das ist ja die Grundfrage überhaupt. Jemand, wenn man nur die Sünde als moralische Kategorie sieht, ist es zu kurz. Es ist deine Schuld, wenn du dich abwendest von dem Herrn. Wenn du ihm im Rücken kehrst, wenn du sagst, ja, es mag dich mal gegeben haben vor 2000 Jahren, aber jetzt interessiert es mich nicht in meinem Leben. Es hat keine Bedeutung. Du hast ihm den Rücken zugekehrt. Diese Bekehrung hin zum Herrn, das ist der Startpunkt. Wenn du dich in die Schuld bekannt hast, dann hast du den Heiligen Geist. Es ist gut, wenn du das alleine machst im Kämmerchen. Es ist aber auch gut, wenn man das nochmal im Gebet zu zweit vor den Herrn bringt und wirklich bekennt, ich habe mich bislang nicht für dich interessiert. Vergib mir meine Schuld. Komm in mein Leben. Dann haben wir den Heiligen Geist, die Zusage, dass er in unser Leben kommt. Vielleicht in einem technischen Beispiel das mal zu veranschaulichen. Das wäre so, wie bei einem PC gibt es ja diese Firewall. Na, da gibt es ja eben so ein Programm, das eben sagt, nichts kommt rein. Na, keine bösen Sachen. Das Problem ist nur, wenn du die Firewall hochgezogen hast, kommen Gottes Segenströme auch nicht in dein Leben. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das heißt, dass ganz langsam hier beginnt, er mal anzuklopfen. Und dann ist es deine Verantwortung, sich mal umzudrehen, mal zu gucken, was ist denn da? Wer bist du? Und sich auf den Weg zu machen, sich für ihn zu interessieren und ihn neu wahrzunehmen als der, der er ist. Wisst ihr, allerlei Anstrengung ist in unserem Leben, die aber fehlgeleitet ist. möchte ein kurzes Beispiel erzählen. Da ist ein Mann, der findet in seinem Haus eine große Wasserlache vor. Naja, und er beginnt halt eben Tücher zu holen, aufzuwischen und so weiter. Aber immer wieder ist neues Wasser da. Und der Mann besucht Seminare. Wie kann man besser wischen? Na, wird ihm noch geraten. Stellt Eimer zur Verfügung in kleinen Abständen, dann bist du schneller. Na, und er macht es und hat teils Erfolge, ist aber immer wieder deprimiert, dass er hier so viel macht, es aber immer wieder nass ist. Dann erzählt er das seinem Nachbarn und der Nachbar geht ins Haus und macht den Wasserhahn zu. Wir sind immer oft an der falschen Stelle aktiv und kommen nicht zur Quelle. Und das ist, dass wir bei Jesus eben um den Heiligen Geist bitten und dass er uns erfüllt. Nun, was tut der Heilige Geist? Wir lesen bereits in Johannes 16, Vers 14, wo Jesus ankündigt, dass der Heilige Geist kommen wird, dass er eben bestimmte Dinge tun wird. Dort wird uns auch schon ein Hinweis gegeben, was der Heilige Geist tun wird. Und in Kapitel 16, Vers 7, da heißt es, der Heilige Geist, Jesus spricht, er wird mich verherrlichen. Die erste Aufgabe vom Heiligen Geist, er macht Jesus groß. Wir haben die Dreieinigkeit, wir haben den Vater mit seinem Ratschluss, wir haben den Sohn, der sich für uns geopfert hat, und wir haben den Heiligen Geist, der Jesus groß macht, der auf Jesus hindeutet. Mit allem, was er wirkt in dir und in der Gemeinde, möchte er zunächst mal Jesus groß machen. Das Zweite, was man herausnehmen können, ist, dass eben wir vom Heiligen Geist die Sicherheit bekommen, dass wir Kinder Gottes sind. Ja. Dort heißt es eben in Römer 8, 16, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ich denke, diese Heilsgewissheit ist keine Überheblichkeit. Wir wissen, ja, wir sagen hier auf der Erde ja zu Jesus und wir dürfen darauf vertrauen, dass wir mit ihm die Ewigkeit verbringen. Und wir nennen es Heilsgewissheit, dass wir darauf vertrauen, dass es so eintreten wird. Und der Heilige Geist gibt mir in meinem Leben die Sicherheit, dass es so sein wird. Keine Macht der Welt kann daran rütteln. Und darauf darf ich vertrauen. Und wichtig ist mir, dass das Gefühl manchmal ein wenig hinterherhinkt. Ich verlasse mich auf das Wort, was Jesus, was der Heilige Geist durch die Schreiber gegeben hat. Und die Gefühle, das ist manchmal, es ist mal mehr, manchmal weniger, dass ich das so erlebe. Aber ich darf darauf vertrauen. Und der dritte Punkt ist, unter vielen, aber ich habe mir den dritten nur ausgesucht, der Heilige Geist hilft uns, die liebevollen Charakterzüge Gottes in unserem Leben zu widerspiegeln. Ohne Druck, na, nicht, dass wir denken, jetzt muss ich wieder hier was provozieren oder produzieren. Nein, Gottes Liebe provoziert in mir eine Antwort, dass ich auch gnädig und barmherzig mit meinen Mitmenschen umgehe. Nun, es gibt ein Bild dafür, wie der Heilige Geist in uns arbeitet. Und das ist das Bild, wie ein Goldschmied das Gold reinigt. Und es wird zunächst mal erhitzt und dann setzen sich so bestimmte Fremdstoffe ab oben und diese Schlacke wird abgeschöpft. Und bei einer bestimmten höheren Temperatur kommen wieder andere Stoffe an die Oberfläche, die wieder abgeschöpft werden müssen. Und dann zum Schluss ist es ein reines Gold. Wann ist es fertig? Man sagt so, wenn der Goldschmied sich im Gold widerspiegeln kann. Und das ist ein gutes Bild, wie auch der Heilige Geist in uns arbeitet. Dass er also bestimmte Charakterzüge, bestimmte Dinge in unserem Sein, in unserem Leben angeht, um uns einfach auch zu diesem Bild, zu diesem Angesicht Gottes, zu dem wir eigentlich geschaffen sind, eben umzuformen. Und manchmal geht es leichter, manchmal schwieriger. Ich erinnere mich daran, ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der war etwas schwierig. Ja. Ich, politisch korrekt, man soll ja nicht schlecht über andere Leute reden, außer man muss es, also im Sinne zum Verdeutlichen. Er war verhaltensoriginell. Ne? Also, dass er natürlich einfach mal stehen hat lassen, nicht gegrüßt hat, er manipulativ andere benutzt hat, um einen schlecht zu machen. Und da ist es schon, da kocht es ein wenig hoch. Also da, dieses Gold erwärmen, das kann ich da gut nachvollziehen. Ne? Da geht meine Temperatur auch hoch. Ne? Und da einfach ruhig zu bleiben und zu sagen, Herr, ich bete für ihn. Das war schon eine erste Überwindung, dass ich überhaupt für ihn bete. Ne? Der hat es doch nicht verdient. Doch. Und dass man dann eben sagt, ich möchte erst mal selber barmherzig und gnädig sein. All diese Dinge, die ich ihm vorwerfe, will ich nicht selber tun, um mich zu rächen, zu rechtfertigen. Es Gott zu überlassen. War ein längerer Prozess. Es gab dann eine Lösung, also er hat sich nicht verändert, aber es gab eine andere Lösung. Wir haben nicht mehr zusammenarbeiten müssen. Auf jeden Fall ist es auch schwierig. Und da gibt uns Gott manchmal so Personen auf den Weg. Das ist unser Lackmustest. Ja, es ist unser Test, ob wir wirklich das auch leben, was wir verkörpern, was wir sagen wollen. Also manchmal ist es schwierig. Eine andere kleine Situation ist eben, ich war mal in der Stadt und war an der Bushaltestelle, 25 Minuten dauert es, bis der Bus kam. Ich hätte dann nochmal umsteigen müssen. Es war kalt, es war Winter. Gut, ich habe ein Taxi gerufen. Ja, und dann sagt er, es kann 15 Minuten dauern. Okay, 15 Minuten, 20 Minuten, 25 Minuten kein Taxi da. Ich steige in den Bus. Na? Und ich weiß jetzt nicht genau, ob nach dem bürgerlichen Gesetzbuch wir da einen Vertrag schon eingegangen sind und wie viele Minuten ich hätte warten müssen. Sei es drum, auf jeden Fall nach einer halben Stunde kriege ich einen Anruf. Anscheinend hat das Taxiunternehmen meine Nummer mitgelockt. Ne? Ja, wo ich denn bin? Dann sage ich, ja, ihr seid nicht gekommen, ich bin halt mit dem Bus gefahren. Grummel, grummel, grummel. Ne? Okay, aufgelegt. Ich war der Meinung, ich habe es richtig gemacht. Ne? Ich meine, die sind ja nicht kommen. Ne? Hätten ja bei Zeiten kommen sollen. Mit der Zeit hat es immer in mir genagt. Ne? So 1, 2, 3, 5 Tage, mal abends kurz, mal so ein Flashback. Da war doch was. War das wirklich in Ordnung? Kann der Fahrer wirklich was dafür? Der hat doch auch Auslagen gehabt, weil er zu dem Treffpunkt gefahren ist und die Zeit. Und ich will ja kein Taxipreller sein. Ich meine, die haben wahrscheinlich ganz viel mit solchen Leuten zu tun, aber ich will so einer nicht sein. Ich will nicht Anstoß sein, damit sich da einer ärgert. Man kann natürlich erstmal sagen, Herr, vergib mir. Ja, habe ich auch versucht, aber es nagte trotzdem noch. Ich habe dann einen Brief geschrieben, ein bisschen Geld reingetan und ihm gesagt, das ist mein Obolus für diese Metzgerfahrt, ja, weil ich eben nicht Anstoß geben will, dass sich da einer ärgert. Und vielleicht hat jetzt der Disponent und der Fahrer ein Zeugnis, dass man es richtig machen kann. Jetzt könnte jemand sagen, das war ja nur dein schlechtes Gewissen und du hast dich da von was rufen lassen. Nun, aber ich sage euch, wenn der Heilige Geist mein schlechtes Gewissen dazu benutzt, dass ich richtig handle, dann soll es so sein. Na. Nun, zum Schluss aber jetzt nochmal zurück zum Text in Johannes. Dort haben wir diese interessante Wendung, das zum Schluss eben heißt, dass man Sünden auch nicht vergeben kann. Und die Frage ist jetzt eben, kann es sein, dass die Jünger hier Macht bekommen, um zu sagen, wer in den Himmel kommt? Und das kann nach dem ganzen Zeugnis der Bibel ja nicht sein. Gott allein vergibt die Sünde, Gott allein nimmt gnädig diejenigen an, die in den Himmel kommen. Das haben wir nicht in der Hand. Ich denke, der Schlüssel ist zum einen eben, dass er hier eben die Jünger anspricht, die eben sich auf den Weg machen, Jesus nachzufolgen. Also auch uns. Alle diejenigen, die sich zu Jesus bekennen und ihm nachfolgen, sind die Jünger. Und wir dürfen Sünden vergeben im Namen Jesu. Es ist also gute Tradition, dass wenn ihr Verfehlung habt, dass man das natürlich selber im Stillen vor Gott bringt. Aber manchmal hilft es auch seelsorgerlich, das mit jemandem zu tun. Die großen Kirchen haben diese Beichte. Es kann aber auch hier ganz einfach in den Stuhl rein passieren. Hier vorne, wir haben die Mitarbeiter mit dem gelben Button, dass ihr nochmal Dinge vor Gott bringt und euch von dem anderen die Vergebung zusprechen lasst. Nicht er spricht die Vergebung zu, sondern im Namen Jesu spreche ich dich von diesen Sünden frei. Diese Vollmacht haben wir, im Namen Jesu dies zu tun. Und jetzt dieser Halbsatz, wenn man sie also nicht vergibt, dann bleiben sie behalten. Im ganzen Zeugnis der Bibel kann man es eigentlich nur so verstehen, dass wir gar nicht die Vollmacht haben, sondern wir tun ja nur im Namen von Jesus diese Dinge ausführen. Daher ist es so, wenn einer seine Schuld nicht selbst erkennt und bekennt, dann kann ich ihn ja auch nicht stellvertretend entschuldigen. Das muss jeder selber mit seinem Herrgott ausmachen. Wenn ich eben erkenne, das war nicht gut und ich bring's dem Herrn, dann kann ein anderer das auch vertreten, aber nicht stellvertretend. Gott hat keine Enkel. Jeder muss es selber vor Gott bringen und mit ihm ins Reine kommen. Ich möchte euch nun einladen zum Schluss, dass ihr ein Gebet im Geiste mitsprecht, wenn ihr wollt. Es ist ein Gebet von Stephen Langton. Er war im 12. Jahrhundert, also schon eine Zeit zurück, im 12. Jahrhundert Erzbischof von Canterbury und damit auch Oberhaupt der englischen Kirche. Und dieses Gebet spricht eben nochmal den Wunsch aus, dass der Heilige Geist kommt und erfüllt, für einen persönlich, aber auch für die Welt. Und ich lade euch ein, dass ihr dieses Gebet leise mitsprecht und es zu eurem eigenen Gebet macht. Und wenn ihr im Anschluss dann noch das Gefühl habt an diesem Gottesdienst, Mensch, ich bin mir da nicht sicher, ich möchte es nochmal festmachen, dann sprich mich an, sprich die Mitarbeiter mit dem Button an, dass du sicher bist. Heiliger Geist ist in deinem Leben. Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt. Strahle Licht in diese Welt. Komm, der alle Armen liebt. Komm, der gute Gaben gibt. Komm, der jedes Herz erhält. Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not. In der Unrast schenkst du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu. Spendest Trost in Leid und Tod. Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund. Ohne dein lebendig Wehen kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein, noch gesund. Was befleckt ist, wasche rein, dürrem gieße Leben ein. Heile du, wo Krankheit quält, wärme du, was kalt und hart. Löse, was in sich erstarrt. Lenke, was den Weg verfehlt. Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. Lass es in der Zeit bestehen, deines Heils Vollendung sehen. Und der Freuden Ewigkeit. Amen. Halleluja.